Wie nennt man's, wenn ein Käse zwei Papas hat?
Was ist nicht?
Beta.
Liebreizen.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert. Na.
Ach, Sarah.
Der Witz ist von mir. Ist mir am Vatertag eingefallen.
Wieso dann gleich mehrere Väter?
Ja, weil das halt die Mehrzahl von Vater ist.
Ach so.
Väter.
Ah, interessant.
Es gibt leider keinen Käse, der Mamas heißt. Oder Mütter.
Na, gibt's nicht. Wäre vielleicht eine Marktlücke für den Muttertag.
Das ist diskriminierend. Das kann. Schatz. Wäre eine Marktlücke, ja.
Stimmt. Ja, was für eine ereignisreiche Woche. Wir haben letzte Woche Dienstag den Podcast aufgezeichnet und wussten, dass wir Mittwoch nach Wien fahren zur Aufzeichnung des Puls 4 Interviews für Kaffeepuls am Sonntag. Und während wir im Zug sitzen, haben wir einen Anruf bekommen und dann war plötzlich Claudia Stöckl am Apparat und war so, Sarah, Steff, können wir das Interview um eine Woche vorziehen? Ihr ist ihr Interviewgast für die Woche spontan ausgefallen und dann war das irgendwie alles so, ja, kurzfristig und sie musste eben auch schauen, wie wir das jetzt lösen. Und dann waren wir den ganzen Mittwoch eigentlich in Wien
und
am Donnerstag in der Früh waren wir noch schnell Lebensmittel einkaufen und dann zum Mittag war einfach die Claudia Stöckl bei uns.
Cool. Ich habe nur Frühstück einkauft in der Früh, oder? Und dann haben wir das zusammen hergerichtet und dann habe ich sie schon vom Bahnhof abgeholt.
Also, und dann war Sonntag die Ausstrahlung von Frühstück bei mir und gleichzeitig waren wir aber eben auf Puls 4 bei Kaffeepuls und irgendwie total eine bewegte, spannende Woche.
Ich muss sagen, ich habe es noch nicht irgendwie verarbeitet.
Ja, das wäre mein Beschäftigt.
Ach so.
Soll ich anfangen?
Möchtest du anfangen?
Ja. Dann fange ich an.
Fang an.
Und zwar hat mich diese Woche beschäftigt, dass eben das jetzt so spontan letztlich passiert ist. Irgendwie, ich wollte mich auch noch mehr irgendwie drauf vorbereiten oder eben mal überlegt, im Esszimmer haben wir ja wirklich so uralte Stühle. Die sind auch wirklich ranzig. Einer von diesen Stühlen hat ein fettes Loch, da haben wir nur ein Polster drüber getan.
Das weiß keiner.
Und die anderen sind halt wirklich schon so, die hatten wir in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, die sind mit uns jetzt schon dreimal übersiedelt. Die sind eigentlich echt durch. Also die kann man
durch,
eigentlich auf den Sperrmüll schmeißen.
Die waren mal weiß und sind halb schwarz.
Naja, aber ja, halt keine schönen Stühle. Und ich habe mir gedacht, ja, also für Frühstück bei mir, da brauchen wir auch noch neue Stühle. Also es ist sich jetzt voll viel einfacher von dem nimmer ausgegangen und ich wollte mir irgendwie so im Kopf noch ein bisschen sortieren oder dass man sich noch mehr Gedanken machen kann, was ist jetzt unbedingt wichtig, wie wollen wir uns vielleicht da präsentieren oder was für ein Message will man jetzt noch mit nach außen geben. Und letztendlich komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich mir denke, es ist eh voll gut, dass man oft gar nicht so viel Zeit hat, Sachen zu zerdenken und sich darauf vorzubereiten, weil dann macht man es halt voll intuitiv und so ein bisschen aus dem Bauch aussah. Und so war das dann am Ende ja auch, beziehungsweise bei manchen von ihren Fragen hat man ja gar nicht so, hätte man sich gar nicht so richtig vorbereiten können, weil manche Fragen waren echt auch teilweise ein bisschen tricky. Aber dazu ja später mehr. Aber was mich an der ganzen Sache so beschäftigt hat, ist, dass das schon... Ich habe es wieder relativiert in den letzten Tagen, da habe ich gesagt, ja, es ist schon so ein kleiner Lebenstraum. Nein, es war ein Lebenstraum. Also einmal im Leben bei ihr sitzen zu dürfen, die Geschichte zu erzählen, beziehungsweise halt auch diese Bühne zu kriegen, das habe ich mir sehr lang gewünscht oder immer wieder so manifestiert gehabt, dass es irgendwann mal passieren wird. Und dann ist es jetzt einfach voll schnell passiert, dass das von diesem Wunsch, diesem Gedanken dann wirklich Realität worden ist. Und dann war Sonntag die Ausstrahlung und wir haben ja auch dann das allermeiste Feedback, was wir jetzt so persönlich gekriegt haben, war wirklich sehr positiv. Und dann habe ich am Abend aber den Fehler gemacht, nochmal auf Facebook zu gehen und die Kommentare unter den Ö3-Postings mir teilweise durchzulesen. Naja, das hätte ich vielleicht nicht so machen müssen, aber dann ist irgendwie auch so ein bisschen in meinem Kopf dann gleich wieder so ein bisschen ein Radl losgegangen. Und gleichzeitig aber auch der Gedanke dann, dass dass man das jetzt integriert. Also dass man dieses, was jetzt einfach ein großer Erfolg war für uns beide, das zu schaffen, dort auch zu sitzen, dieses Interview zu machen, das noch einigermaßen gut machen zu können. Und dass jetzt so die Gefahr ist, dass wir wieder sofort zum nächsten weiterrennen. Also ich merke zum Beispiel diese Woche auch voll, dass ich irgendwie schon müde bin und so ein bisschen ausgelaugt und jetzt einfach auch nicht so vor Energie strotze. Und ich glaube, früher hätte ich das erstens schon mal gar nicht so wahrgenommen. Und irgendwie merke ich das jetzt halt bei uns auch so ein bisschen wieder, die Dynamik, dass dann halt sofort, es geht immer gleich weiter. Man ist dann wieder Montag zurück und dann geht's wieder in den Alltag und man geht wieder ins Büro und so. Und irgendwie bin ich ja voll froh gewesen, dass die Woche dann so ein paar Termine sich dann am Ende doch zerschlagen haben und dass die Woche jetzt eigentlich nur verhältnismäßig ruhig ist, dass ich einfach so Zeit habe, das sacken zu lassen. Also gestern auch, wenn wir dann die Podcast-Aufnahme gestern abgebrochen aus Gründen. Und ich habe mich dann mittags einfach ins Bett gelegt und mich daran erinnert, dass ich ein freier Mensch bin, mir meine Zeit frei einteilen kann und habe einen Mittagsschlaf gemacht und ich habe es gebraucht. Und ja, weiß nicht, irgendwie so dieses wirklich...
Aber also, bevor wir zu den Details kommen, das machen wir später, wie das Frühstück bei mir abgelaufen ist, was hat jetzt genau daran beschäftigt, dass man den Erfolg mal kurz mal genießen könnte, oder?
Genau, aber gar nicht in dem Sinne von, dass man jetzt irgendwie nur mal eine Feier macht oder so, sondern einfach dieses Gefühl... für einen selber einfach ein bisschen länger anhalten lasst, weil am Tag des Interviews habe ich schon so voll dieses Glücksgefühl gehabt, immer wieder, dass ich so gedacht habe, ich bin dann ab und zu, ja, das Interview hat voll lang gedauert, aufs Klo gegangen und wenn ich dann so am Klo gehockt bin, habe ich so richtig so Glücksmomente gehabt, wo ich mir gedacht habe, crazy, dass das jetzt einfach echt, dass ich wirklich da draußen an unserem Frühstück oder halt Esstisch sitzt und dass man aber dieses Gefühl irgendwie sich ein bisschen konserviert und einfach nur länger anhaltet und sich selber einfach, dass man selber gut zu sich ist, einfach für das, was man da jetzt geschafft hat, weil wir haben jetzt sehr lange darauf hingearbeitet und das ist das, was mich beschäftigt hat.
Du tust bestimmt zu wenig.
Ja, tust du.
Stimmt.
Und dann ist aber so, ja eben, da macht man so diesen Haken dahinter, okay, passt, jetzt ist das geschafft und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und dann ist es ja immer so weiter, aber...
Ja, die Frage ist immer, wenn man den Haken und zum nächsten geht nicht macht, passiert dann was Nächstes oder darf es dann ja einfach auch stehen bleiben?
Ja doch, aber kannst du das Gefühl so annehmen, was das auslöst? Weil davor denkt man sich ja ganz viel so, wenn ich das mal schaffe, dann bin ich voll happy oder dann ist man...
Ja, es soll ja der Prozess so das Ziel sein, oder? Weil immer nur so Meilensteine, die sind ja cool. Aber es ist ja danach nie aus, oder? So wie du sagst. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir jetzt den Podcast lassen. Könnten wir, aber da haben wir ja nicht, oder?
Jetzt wollen wir rausstellen.
Jetzt waren wir beim Frühstück bei mir, haben den Podcast Award gewonnen, jetzt könnte man das Ding eigentlich auch so machen, oder? So denkt man ja nicht. So denkt ja auch keine Firma, die irgendwie ein Umsatzziel hat, heißt ja nicht, dass wenn sie das schaffen, dass sie es dann lassen.
Na, aber ich meine ja eher so, dass man sich aber diesen Erfolg so ein bisschen konserviert und auch dieses Gefühl, das jetzt geschafft zu haben, weil ansonsten, das ist auch so ein bisschen die Frage, die ich mir nur aufgeschrieben habe. Wie definieren wir dann eigentlich Erfolg? Was ist
eben,
genau
das ist ja
Erfolg?
Das, was ich hinaus will. Ja.
Ist Erfolg dann wirklich so dieses im Außen? Weil ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, wer mir diese Frage vor kurzem gestellt hat, war das sogar in der Paartherapie, dass die Silke irgendwie so gefragt hat, wissen eure Kinder, dass ihr mega erfolgreich seid mit diesem Podcast? Und dann war ich so, ah ja, stimmt, wir seien eigentlich gerade ziemlich erfolgreich mit dem Podcast. Aber nimmt man das selber so wahr? Also was ist Erfolg dann für einen selber? Und sich die Frage einmal zu stellen.
Ist Erfolg, wenn der Prozess des Machens taugt?
Ich glaube, das ist ja Voraussetzung, dass man es überhaupt durchhaltet, oder?
Ja, eben. Weil es ist nicht nur Erfolg, dass wenn es, sagen wir die ganze Zeit, volle Arbeit war und es ist voll der Pain bis zu einem gewissen Ziel, so wie jetzt zum Beispiel der Preis oder so. Aber wenn der Weg bis dahin scheiße gewesen war, ist es dann ein Erfolg?
Ja, eben. Das ist
die
Frage.
Der Preis an sich dann schon, aber eigentlich
im
das
Außen,
Projekt ja nicht.
Im Außen
schon.
Ist es, in der Außenwirkung ist es voll der Erfolg.
Ja, für mich ist
es
Erfolg, wenn es uns persönlich auch weiterbringt.
Ja, das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich für mich wollte einfach dieses Gefühl so ein bisschen konservieren oder mich...
Wie konservierst du das?
Ja, indem ich einfach gut zu mir bin, indem ich einfach so dieses Gefühl von Stolz und Liebe, das jetzt auch wieder so ein bisschen platt klingt, aber dass man einfach liebevoll mit sich ist und liebevoll mit sich spricht und einfach sich selber auf die Schulter klopft dafür, dass das jetzt, dass das Realität worden ist und dass man das erreicht hat und das, dass man es das geschafft hat. Und nicht eben so jetzt wieder, okay, und jetzt warten wieder die nächsten 40 To-Dos, sondern einfach so ein bisschen.
Vielleicht muss ich das noch lernen.
Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du es auch nicht, aber ich habe mir nur gedacht, für mich ist es jetzt gerade voll wichtig, das zu realisieren und es aber wirklich so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, dieses Gefühl, was es in mir auslöst, aber dass ich dem einfach Raum gebe.
Ja.
Und nicht so, ja, jetzt ist es vorbei und dann, okay, was ist jetzt wieder? Und dann ist wieder da voll rein, sondern jetzt einfach dem mal Raum geben und einfach, wir haben mal im Interview drüber geredet, über dieses im Jetzt sein. Das ist, glaube ich, so wichtig. Im Jetzt war das und man hat es erreicht und jetzt kann man kurz mal sich für das belohnen oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und da geht es gar nicht darum, dass man sich was kauft oder dass man eben eine fette Feier macht, sondern einfach so sich selber ein wohliges Gefühl dafür geben.
Mhm.
So.
Habe ich, glaube ich, bei meinen vergangenen Projekten auch oft zu wenig gemacht. Ich glaube, das haben wir schon mal geredet, oder?
Mhm.
Brauche ich es auch nicht so? Vielleicht schon. Vielleicht bräuchte ich es mehr. Tust du das genug, findest?
Früher ja gar nicht. Aber ich versuche das gerade. Und auch an dem Tag, ich habe wirklich an diesem Tag, wo sie da war, versucht es zu genießen. Also ich war mega aufgeregt und mega angespannt da und es war super anstrengend, weil man so den Fokus auch über so einen langen Zeitraum irgendwie halten muss. Aber ich habe mir schon immer wieder auch so versucht, so ja, wie so diese Glücksgefühle halt einfach dem kurz einen Raum zu geben. Das ist bei mir dann immer, wenn ich im Klo war, dann war ich halt kurz oder sie das so.
Mir kommt vor, du hast gut geredet, besser geredet, als wie ich.
Das finde ich, kann man so überhaupt nicht sagen und finde ich nicht, also, aber red mal über das Interview nachher. Aber das war auf jeden Fall so dieses, was mich die Woche beschäftigt hat, was ist Erfolg und wie, wenn man so ein Ziel erreicht, wie gibt man dem dann für sich selber Raum? Und weil eben dieses, wenn man jetzt sagen würde, wow, also wir haben jetzt das geschafft, dann ist es so dieses, das wird ja so verpönt, aber warum eigentlich, wenn jemand wirklich was erreicht, was ihm voll wichtig war, warum wird das dann so abgewartet?
Ja, du weiß, sagst auch gleich. Verpönt ist, es macht auch ein bisschen unsympathisch manchmal. Und das ist auch, glaube ich, in der Allgemeinheit kommt das nicht so gut. Zum Beispiel der Timothy Chalamet hat bei so einer Veranstaltung, wo er was gewonnen hat, gesagt, er möchte einer von den ganz, ganz Großen werden. Und hat halt die 5 erfolgreichsten Schauspieler der Geschichte aufgezählt, Daniel Day-Lewis und wie sie alle hassen. Und ja, ich verstehe es, normally people don't talk like that und so. Ich finde es so cool, es wirkt halt ganz schnell auch überheblich und als wäre man, statt mal über den Dingen stehen.
Ich finde, es kommt drauf an, mit welcher Energie man das nach außen bringt. Also wenn ihr das aus so einer Ego-Perspektive schaut, wie alle an, wie geil ich bin, dann ist es überheblich und dann ist es abgehoben.
Das ist ein schmaler Grat.
Wenn ich es aber aus einer Energie mache, wo ich sage, ich bin gerade so krass stolz und es muss ja jetzt nicht so was Fettes sein. Das kann ja auch sein, wie, weiß ich nicht, wir haben unseren 5. Hochzeitstag gerade geschafft und es waren herausfordernde Zeiten oder so. Ich sage jetzt nur so als Beispiel, es ist ja egal, deswegen sage ich ja, ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir Menschen uns auch darüber Gedanken machen, wie definieren wir selber Erfolg für uns persönlich. Und für mich war jetzt eben dieses, es ist eigentlich, warum ist es so verpönt, dann auch zu sagen, das ist jetzt gerade richtig, richtig geil, dass wir das erreicht haben.
Das darf man schon sagen. Also das ist
ja aber
okay.
Wie du sagst, das ist dann, so, das ist doch auch nicht ehrlich, weil man findet es ja selber
das
schon.
Das findet man es cool und das darf man schon sagen natürlich.
Ja. Aber eben, es wird auch schnell, also da ist das Beispiel der Eileen Gu. Und vor allen Dingen bei Frauen, ich wollte gerade sagen, also weil du das Beispiel Timothy Chalamet gebracht hast, da ist ja auch so gesagt worden, stell dir mal Frau vor, eine Frau würde so oder hätte das so gesagt, die wäre vom Fleck weg gecancelt worden.
Ja eben, das ist schon mal die Frage, aber und bei ihm ist auch nicht so cool angekommen, oder? Ja, mittel.
Und die Eileen Gu, die aber auch voll klar ist in dem, was sie macht, wie sie es macht, und das komplett absteckt, die wird als komplett unsympathisch dargestellt. Und die denke ich mir, ja, aber warum eigentlich? Das ist eine junge Frau, die hustelt für das, was sie will, ist mega erfolgreich in dem.
Ich finde nicht, dass der für unsympathisch
die hat total viel Hate gekriegt.
Echt? Der war voll viel Zuspruch gekriegt.
Ja, es war dann eben schon so zweischneidig, dass viele gesagt haben, ja, eine Frau, die einfach voll klar ist, ist auch voll inspirierend.
Ich glaube, egal ob Mann oder Frau das sagt, der Grat, der Schmal, also der, wie man es sagt, das ganz ein schmaler Grat, ob es überheblich wirkt oder ob es aus sich außer grounded wirkt.
Genau, und ich sagte, dass es wieder eben davon abhängt, wie man es selber fühlt.
Genau, ja. Ja. Deshalb, manche Leute müssen es gar nicht sagen und dann spürt man es einfach.
Ja,
das
genau.
Finde ich auch fast ein bisschen cooler, also, dass man es gar nicht sagen muss.
Aber ich finde aber auch
so... Der Daniel Day-Lewis zum Beispiel, der hat das sein Leben lang nie gesagt, der war das einfach.
Aber ich finde so ein gespieltes Understatement finde ich genauso uncool.
Na, aber ein echtes Understatement ist gut. Finde ich irgendwie cool. Einfach mit dem, was man gut kann, das herzeigen und nicht die ganze Zeit drüber reden, was man gut kann. Weißt?
Ja, das aber ich manchmal gibt es dann so gut. Leute, die so tun, als hätten oder als würden sie voll, als hätten sie voll das Understatement und dann aber immer nur so die Bälle so in den Raum werfen, so bis man endlich
ja, damit
fragt,
man
so.
Ja,
genau, damit man es dann, und das ist ja auch kein Understatement.
Das ist ja dann schon wieder überheblich, eigentlich.
Naja,
das ist
ja also
ganz
ein
schmaler Grad.
Sehr ab.
Ja,
okay.
Ja.
Meine Frage war auf jeden Fall, wie definiert ihr Erfolg für euch? Und ich glaube, ja, dass die Frage voll wichtig ist, damit man eben auch diese kleinen Wins im Leben, die kleinen und die großen Wins im Leben feiert und für sich selber feiert.
Ja.
Aber ich glaube, sie ist wichtig, dass man sie sich stellt, weil ansonsten hetzt man eben wirklich immer von einem Ziel zum nächsten. Und für mich war das jetzt eben so ein, wirklich ein großes Ziel, was auf meinem Vision Board, auf meiner Bucket-Point-Liste und das ist jetzt abgehakt und das ist irgendwie so...
Für mich auch und ich finde cool, dass wir das zusammen geschafft haben.
Finde ich auch. Okay, was hat die beschäftigt?
Bevor ich gewusst habe, dass wir da bei Frühstück bei mir auch noch diese Woche sind, habe ich mir ganz viele Podcasts zu KI angehört und ich habe mich ein bisschen mit KI jetzt beschäftigt, aber nicht im technischen Sinne, dass ich
also
jetzt angefangen hätte.
ChatGPT runtergeladen.
Apps. Nein. Dass ich jetzt irgendwie was entwickeln da oder irgendein das nächste KI-Projekt zu starten, sondern eher, was ist die KI und wo konnte es hingehen? Und ich würde eigentlich zwei Sachen empfehlen. Einmal die OpenAI-Story. Das war voll spannend, so wie der Aufstieg von OpenAI.
Also ist der Podcast,
ist der Podcast, ja. Es sind 6 Episoden. Und es ist echt gut und es sind etwa verschiedene Themen, einmal wie es zu dem Rise gekommen ist, wie sie von einer NGO, die quasi manifestiert, in einem Manifest gehabt haben in der Firma, dass sie schauen, dass KI nur für Gutes genommen wird, weggedriftet sind zu einem nächsten kapitalistischen Weltkonzern und wie sich daraus wieder andere abgekapselt haben, die dann Anthropic gegründet haben und die jetzt sagen, sie sind die schauen, dass KI der Menschheit zugute kommt. Und auch voll für so verrückte Tests, dass so KI voll davon abhängt, wer sie trainiert, wie sie dann agiert. Also zum Beispiel haben sie aufs Böseste getestet und gewisse Modelle hatten auch ganz schnell ihr eigenes Abschalten nicht dem vorzogen, sondern eher einen Mensch zu töten, anstatt sich selber abzuschalten, zum Beispiel. Mhm. Also es sind ganz viele philosophische Fragen. Dann auch die Frage, wie redet man mit der KI? Redet man mit ihr, also war es ein Mensch oder doch eine Maschine? Das sagen die, also da gibt es also die Mutter von Claude quasi, nennen sie die von Anthropic, die dort immer wieder so Manifeste quasi reinladen, dass die ja immer gut bleibt, die KI, weil sie haben bei den Tests auch schon mal digital Atombomben gezündet. Also wenn sie es hätten können, hätten sie es gemacht schon. Also wenn man quasi der KI alle Freigaben geben würde. Also voll, voll spannend. Und ein cooles Buch habe ich gehört, ein Hörbuch gibt es, glaube ich, auch zum Lesen von Marc-Uwe Kling, Fuse. Ein dystopischer Thriller, wo es auch um KI geht. Ach gut. Ja, wollte ich auch sagen, es hat mich ein bisschen beschäftigt, weil da wissen wir überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Die ganzen KI-Apps und so, die gerade entwickelt werden, wo viele so, die hoffen, das nächste Startup zu gründen, das dann teuer verkauft wird, ist ja eine Sache. Aber was da alles nur möglich ist, ist die andere Sache.
Mhm.
Wie denkst du darüber?
Ja, ich denke mir auch immer nur, also die ganzen KI-Modelle kosten ja auch noch nichts. Also die Kosten, diese KIs zu betreiben, sind ja enorm. Also die schreiben ja alle keine Gewinne oder keine schwarzen Zahlen, sondern es ist ja extrem aufwendig und ich denke mir halt immer, warum dürfen denn wir alle das jetzt gerade auch zum Teil sogar gratis verwenden? Das ist ja eh nur da, um die KI zu trainieren. Ja,
weil wir Teil eines Experiments
genau.
sind.
Und ich habe das nur diese Woche auch so ein bisschen verfolgt mit dem IPO von SpaceX von Elon Musk, der ja eben auch unterschiedlichste KI und so Serverlandschaften, ich weiß jetzt die Namen der Firmen, aber schon wieder gar nicht mehr auswendig, betreibt. Aber ich habe das Gefühl, wir steuern da gerade auf so eine KI-Blase zu, dass auch so die, also wirtschaftlich diese Firmen, die eben KI machen oder diese Startups und diese neuen Technologien entwickeln, dass das gerade alles so künstlich aufgeblasen ist und so überbewertet ist, dass es demnächst dermaßen krachen muss. Und dann ist eben auch so die Frage, wie entwickelt sich das in Zukunft weiter? Wer reguliert was? Also ich glaube, wir leben da in sehr, sehr spannenden Zeiten. Am Ende des Tages bin ich immer oder habe die Hoffnung, dass sich es in eine positive, gute Richtung entwickelt, wie es eigentlich meistens der Fall war. Ich hoffe dann am Ende des Tages schon so, dass ich die Menschheit nicht selber abschaffen werde, aber sicher bin ich mir da auch nicht.
Ein paar sagen auch gerade, das ist gerade der absolute KI, der wilde Westen des KI gerade. Weil gerade irgendwie keiner weiß, wie soll man es denn regulieren? Soll man es regulieren? Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Und gibt es eben schon voll crazy Stories, dass sich Leute in ihr KI verliebt haben und durch das ganze Geld verloren haben. Und das heißt KI-Psychosen bis hin zu Suizid. Also da ist echt ganz, ganz schräges Zeug schon passiert, wenn das quasi auf labile Menschen trifft, ohne Restriktion. Sehr, sehr gefährlich auch.
Und was? Was mich so beschäftigt hat, was ich letzte Woche, glaube ich, dann irgendwie auch so gehört habe und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass die KI ja nur, aber wenn man dann einen guten Prompt macht und da vielleicht was rauskriegt, wo man selber vielleicht gar nicht draufkommen wäre, dass es am Ende des Tages alles Daten und Ideen aus der Vergangenheit sein, weil die KI macht ja nichts anderes als vorhandenes Wissen zu verknüpfen und dir dann halt auszuspucken. Aber es ist ja nichts Neues und das geht jetzt fast schon wieder in so ein bisschen spirituelle Richtung, aber der Mensch und das menschliche Gehirn ist halt das einzige Wesen, was ja irgendwie es erschafft, neue Dinge zu kreieren und wirklich Innovationen zu schaffen oder irgendwelche Dots zu verknüpfen, die vorher noch nie zuvor verknüpft worden sind. Und wenn wir jetzt aber als Gesellschaft dahin gehen, dass wir uns einfach so auf diese vergangenheitsbezogenen Daten die ganze Zeit verlassen, weil unsere Kinder schon so lernen, weil die Kinder in der Schule auch nur die Hausübungen damit machen, vielleicht Lehrer aber und Lehrerinnen auch das damit korrigieren, dann kann nichts Neues mehr kreiert werden. Also ich glaube, das ist auch so die Gefahr und da hoffe ich, dass schon das jetzt mal so ein extremes Pendel in eine KI-Richtung schwingt, wo man halt merkt, ja, jetzt lasst man sich mal alles von der KI, jedes E-Mail, jeden kleinen Text. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Freunde von mir auch wirklich Texte in WhatsApp-Gruppen mit KI beantworten.
Ja.
Und wo ich mir dann denke, das ist schon ein bisschen crazy.
Aber
dass man dann wieder zurückgeht und sich dann eben überlegt, die Fähigkeit, selber Texte zu schreiben, selber auf Ideen zu kommen. Und da kann ich mich bei der eigenen Nase nehmen, dass ich mir dann oft denke, boah, na, also da geht, das gebe ich jetzt schnell in der KI, da kriege ich viel die besseren Ideen, als wenn ich mein eigenes Hirn anstrenge und eigentlich an der Essenz von dem, was ich eigentlich sagen will oder was ich eigentlich kreieren will, an dem wieder arbeite und versuche, das eigentlich in die Welt zu bringen. Und ich glaube, da muss man voll aufpassen, dass man den Blick dafür nicht verliert oder auch die Fähigkeiten, dass man dann irgendwie gar nicht mehr schafft, ein normales E-Mail zu schreiben, beziehungsweise auch das Selbstvertrauen verliert, dass man glaubt, ich kann eine E-Mail, was nicht durch die KI gegangen ist, jetzt nach außen geben.
Ich glaube, das Gute daran ist, dass man jetzt mehr und mehr sieht und jeder mehr und mehr sieht, was für ein langweiliger Einheitsbrei da rauskommt, dass mehr und mehr wieder die Kreativität und das, was nicht der Norm entspricht, wichtiger wird. Ich glaube, das ist ja eigentlich dann ein guter, voll guter Nebeneffekt.
Ja.
Hoffe ich zumindest. Ja. Ich lese jetzt schon wieder lieber E-Mails, die Fehler drin haben und komisch klingen, aber dafür vor Menschen klingen, es wird die alle gleich klingen. Kann ich gar nicht mehr lesen.
Stimmt, ja.
Ja. Sind wir, bevor wir zur Claudia Stöckl kommen, hast du noch ein paar Beobachtungen?
Ja, habe ich.
Ja.
Also, ich habe Beobachtungen und ein Fettnäpfchen.
Ein Fettnäpfchen?
Ja. Also, meine Beobachtung ist, ich glaube, ich habe eine Zehenphobie.
A was?
Eine Zehenphobie.
Du bist das Gegenteil vom Quentin Tarantino.
Wieso?
Das Fußfetisch. Was? Was ist das? Eine Zehenphobie?
Ja.
Deine eigenen oder alle?
Na, meine eigenen finde ich süß und Kinderzehen und Kinderfüße finde ich auch süß. Aber Zehen, also speziell Zehen von Erwachsenen, finde ich widerlich. Und
also gibst du denen keine 10 von 10?
Na, ich habe nämlich die Tage ein Video von Frau Gretel, das ist eine TikTokerin, eine Deutsche, recht große, und die macht eigentlich super lustigen Content. Und der ist irgendwie was auf den Fuß gefallen und sie hat sich eh recht schwer verletzt. Und die hat dann so ein Video gezeigt, dass sie sich irgendwie, weil da eine Sehne gerissen ist, muss sie sich ihren großen Zeh tapen. Ich hätte mich fast angekotzt. Ich habe das Video nicht weiterschauen können, weil ich das so eklig finde. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich habe auf der Uni, auf der Sportuni mal einen Massagekurs gemacht. Und das war so Ganzkörper massieren, also Rückenmassage, aber unterschiedlichste Körperteile, also wirklich so Ganzkörper. Unter anderem mussten wir dann, und ich war eben mit einer Studienkollegin, die habe ich gern mögen, wir haben zusammen Volleyball gespielt.
Wir haben den aber nicht zusammen gemacht, den Kurs.
Wir haben den nicht zusammen gemacht. Und ich musste dann ihre Füße massieren, ihre Zehen, und man musste dann also richtig zwischen die Zehen reingehen. Wirklich, ich habe mich so geekelt, die war voll sauber. Was, das war jetzt ja nicht so, es gibt ja dann nur Menschen, die sind nicht sauber und haben irgendwie
duschen davor.
Ungepflegte Füße oder so, sondern die war, das hat alles gepasst, aber das war trotzdem so, dieses Gefühl, mit meinen Fingern zwischen fremde Zehen gehen zu müssen, ist voll was Widerliches. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, na, mag ich überhaupt nicht da. Ich glaube, ich habe eine Zehenphobie. Aber meine eigenen, ich habe heute in der Früh mal ausführlich meine eigenen Füße gewaschen, meine eigenen Zehen mag ich.
Echt? Auch die Nägel?
Ja. Okay. Ja, meine Nägel sind zwar ein bisschen herausfordernd, mir wachsen immer die Fußnägel ein, aber ich kann Menschen mit Fußfetisch nicht verstehen. Was ist da los?
Ich muss sagen, ich habe weder ein Fetisch noch eine Phobie. Füße sind Füße.
Aber das ist ja so krass auf Instagram. Ich habe früher öfter mal so ein Foto, warum auch immer, aus der Badewanne gepostet, so da, wo man halt nur die Zehen im Wasser sieht, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass das, glaube ich, weitergeschickt wird, weil es gibt wirklich Leute, die, ach so, und ich habe auch eine Person, die mir folgt, die habe ich auch einmal persönlich getroffen. Das muss ein Fußfetisch sein, der reagiert auf alles, wo es Füße zu sehen gibt.
Echt?
Wirklich. Manchmal nur, wenn ich irgendwie ein Outfit poste und es seien Sandalen und man sieht vorne Zehen, dann...
Kennst du nicht jemanden, der gefragt worden ist, ob sie getragene Stöckelschuhe demjenigen schicken kann?
Ja.
Also es gibt da schon, glaube ich, echt
sehr viele Nuancen.
Hardcore-Fälle. Ja.
Viele Nuancen.
Wenn es nur bei die Schuhe bleibt, okay.
Ja, das war meine Beobachtung auf jeden Fall.
Ich war Beobachtung. Wir haben ja aufgrund von unserem Frühstück bei mir, dann habe ich einen Anruf gekriegt, wo irgendeine Nummer vom Verlag hat uns angerufen. Jetzt war das ein Verlag, sie hat gesagt, das Buch heißt Successful People in Austria and Germany und das Buch gibt es scheinbar weltweit. Und da wir jetzt so erfolgreich sind, da hatten die uns gern interviewen, jeweils eine halbe Stunde und da gibt es da einen Eintrag. Da sage ich, ja, klingt prinzipiell cool, sie kann mir mal gerne eine E-Mail schreiben, haben sie ein bisschen geredet, einen Termin ausgemacht, schon für das Interview, so ganz spontan, es war so ein Kaltakquise-Anruf. Und dann hat die uns ja die Einladung geschickt, oder? Du warst jetzt zufällig neben mir. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert. Ja, was ist denn das für ein Buch? Das kennt keiner. Und dann haben wir geschaut, wer sind denn so die anderen Successful People, die in dem Buch vorkommen. Haben scheinbar schon alle irgendwas Erfolgreiches gemacht, aber man kennt keinen einzigen. Ich habe einen kennt, der ist ein Gasthausbetreiber im Unterland. Also schon erfolgreich, aber jetzt nicht irgendwie, dass man extrem
kennt. Ja, das ist aber wieder beim Punkt, wie definierst du Erfolg?
Aber dann habe ich geschaut, ein bisschen recherchiert. Es ist jetzt kein Scam oder so, aber wenn man in dem Buch vorkommt, danach könnte man es kaufen. Also ich glaube, es geht in die Richtung, dass du das danach kaufen kannst und wenn das dann jemand kauft, kann man dem nur Broschüren beilegen. Und wenn du willst, dass du in der Broschüre auch schon vorkommst, das kostet auch wieder extra. Also ich glaube, vielleicht kennt es jemand, bitte belehrt es mir eines Besseren, aber ich glaube, es ist einfach ein ganz shady Way zum Geld machen.
Ich habe vor kurzem
eine
Anfrage gekriegt und zwar war das ein Cover für ein Business-Magazin, das ich auch nicht gekannt habe und ich leite ja solche Anfragen dann eigentlich immer an mein Management weiter. Und wir haben uns dann aber prinzipiell voll gefreut und waren so, ja cool, ja, voll gern und Konditionen halt einfach geschickt, was das dann halt bedeuten würde, weil sowas ist ja verbunden mit einem Tag Shooting oder wie auch immer. Und dann ist aber retour gekommen, dann ist die Preisliste retour gekommen, also man könnte sich das kaufen und die Alina, meine Managerin und ich, wir waren dann so, hä, what the fuck das jetzt eigentlich? Also man kauft sich da sein eigenes Cover dann und also ich glaube, da gibt es schon so ein paar Es ist, ich sag ja, ja, wie definiert man Erfolg? Ja. Du kannst dir das ja alles kaufen. Viele Sachen kaufen.
Ich habe recherchiert dann. Das heißt, der Verlag heißt Britishpedia.com. Mhm. Man kann ja mal nachschauen. Und da klingt es gleich so, was das ist, der Verlag aus Großbritannien. Vielleicht ist das jetzt gar nicht da, sondern in Niederösterreich oder keine Ahnung.
Du hast das jetzt abgesagt. Wir sind jetzt da nicht eingetragen.
Ich habe das abgesagt, ja. Also, falls das Buch durch die Decke geht, bin ich schuld, dass wir nicht drin sind.
Ja,
aber bitte,
super.
Kennt jemand irgend sowas? Kennt jemand so ein Geschäftsmodell? Wahrscheinlich gibt es das auch in Voicecam, aber das ist so mittig. Das erste quasi ist noch gratis, aber wenn du das Buch dann willst, ich habe dann der gleiche gesagt, kriegen wir dann ein Exemplar. Ja, das ist dann erwerbbar, dann habe ich gewusst, oh, okay.
Ja.
Aber bitte um Einschätzung oder Bezugnahme, falls da jemand was kennt. Wir sind jetzt leider nicht successful people aus Österreich oder Germany.
Ja, Pech gehabt.
Tut mir leid, habe ich versaut.
Ich habe nur eine Beobachtung und zwar, ich muss so lachen und es klingt jetzt ganz komisch, aber irgendwie ist es erniedrigend, wenn man vor einer Person auf einen Stockerl steigen muss, weil man woanders nicht aufgekommt.
Weil unsere Küche so hoch ist.
Ja, also ich habe das beobachtet und zwar die Claudia Stöckl ist so bei uns in der Küche gestanden. Wir haben ja vorher kurz so die Wohnung gezeigt, dann haben wir nur darüber geredet, dass du das selber gebaut hast. Und dann wolltest du, ich weiß nicht, die Teekanne oder irgendwas aus dem Schrank holen. Es war auf jeden Fall zu hoch oben. Und du hast sie dann so gerechtfertigt dafür, dass du jetzt das Hockerl nehmen musst und bist dann vor ihr auf das Hockerl geklettert.
Ja, wie soll ich sonst drankommen?
Und du hast dann gesagt, ah, sorry, ich bin halt zu klein, dass ich da oben aufgehe. Und das war irgendwie so ein surrealer, absurder Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, absolut weird gerade. Und es hat irgendwie also ein bisschen was Erniedrigendes, wenn man da nicht ankommt.
Aber für wem? Für den, der dann unten bleibt?
Naja, ich habe schon gedacht, irgendwie so für die, weil es war, du hast dich immer so gerechtfertigt, so quasi, ah, ich bin nicht so groß, dass ich da jetzt ankomme.
Ja, aber
ankomm.
Da war kein normal.
Nein, ich wollte gerade sagen, aber die Küche ist ja, hat eine Raumhöhe von 3,09 Meter. Aber es ist trotzdem so ein bisschen...
Da wäre nicht jeder Bild, Basketballer raufgekommen.
Nein, aber dieses Bild war so lustig, wie du den Hocker nimmst und vor ihr aufs Hockerl kletterst, um was aus dem Schrank ganz oben zu holen. Es war auf jeden Fall sehr komisch. Ich dachte, das ist irgendwie... Ja, hat das was Eigenartiges, wenn man dann
ja,
so ein Hilfsmittel braucht. Aber
es ist
voll fein dann.
Ja. Paradox, dass du das erniedrigend findest, obwohl man höher ist vom Kopfniveau.
Aber empfinde das leider halt so komisch, aber es war irgendwie so ganz eine weirde
Situation.
Ja, es ist Situation.
Ein bisschen schräg, aber...
Ja, und du hast es aber dann noch so gerechtfertigt. Du hast es dann noch so versucht, so wegzulächeln, weil ich glaube, dir war es eben auch ein bisschen unangenehm, dass du jetzt das Hockerl brauchst.
Okay.
Es war auf jeden Fall eine lustige Situation, die ich da beobachtet habe.
Ich habe auch noch eine Beobachtung. Wenn man Oliven kauft, kann man sie ja mit oder ohne Kern kaufen, oder?
Starke Beobachtung.
Ja, das war noch nicht die ganze Beobachtung. Wenn man Oliven mitkauft, steht immer oben Oliven mit Kern.
Mhm.
Und wenn man Oliven ohne kauft, steht immer oben entsteint. Was ist das Ding in der Mitte jetzt? Stein oder Kern?
Stimmt. Stein wahrscheinlich, oder?
Es steht nirgends entkernt, es steht immer nur entsteint. Man sagt ja Steinobst oder Kern. Was ist es jetzt?
Eine wahnsinnig spannende Beobachtung. Kannst du das bitte bis nächste Woche für uns rausfinden?
Vielleicht weiß jemand Bescheid, warum man zum Olivenkern
manchmal Stein... Du hättest jetzt
Stein.
Aber eigentlich hättest das recherchieren können und uns
nicht.
Aufklären können.
Ich kann nicht alles
können.
Recherchieren.
Ah ja. Ich habe noch eine Beobachtung und zwar wollte ich noch auf was aufmerksam machen. Und zwar, das Wetter ist jetzt gerade wieder voll gut, dann das bedeutet, wir fahren voll viel Fahrrad oder ich fahre viel Fahrrad. Ich bin eine Schönwetter-Fahrradfahrerin und mir fällt erstens schon mal das Helmthema, habe ich aber schon gesagt, aber ich will es nur mal ansprechen. Wer Köpfchen hat, der schützt es. Wie viele erwachsene Menschen, du heute wieder?
Ich habe halt meinen Helm nicht gefunden, sonst habe ich ihn immer auf.
Mhm. Ohne Helm wirklich im Straßenverkehr unterwegs sein. Und ich bin gestern auch wieder durch die Innenstadt gefahren und da kommen immer wieder, fahren ja da LKWs auch und da habe ich nur gedacht, so boah, also ich bin da was richtig froh, dass ich einen auf habe, muss
dann
ich echt sagen.
Dann nützt da der Helm aber nichts mehr.
Na eh, dann nützt da der Helm nichts mehr, aber,
ja, aber
irgendwie
trotzdem,
so das vom Gefühl her. Aber
obwohl, der nützt immer, also blöde Aussage.
Ja,
Helm nützt
einen Helm immer.
Immer
aufsetzen. Aber auf jeden Fall habe ich vorher, gerade wo wir ins Büro gefahren sind durch die Stadt, haben wir voll lang ein junges Mädel oder junge Frau, so keine Ahnung, Ende 20 vermutlich, vor mir gehabt auf einem Rennradl war sie und sie war relativ flott unterwegs, kein Helm auf und sie ist wirklich bei jeder Ampel, wo wir gemeinsam gestanden sind, dann schon über Rot gefahren. Also es war schon so klar, da wird wahrscheinlich bald grün werden, oder sie hat es natürlich abgecheckt, aber sie hat es nicht abgewartet, dass die Ampel auf grün springt und ist immer dann schon bei der einen Ampel, hat sogar noch eine Phase länger gedauert, da ist sie dann einfach gefahren, weil sie gesehen hat, es kommt gerade nichts und ist über rot gefahren. Dann bei der Orden ist sie einfach früher über Rot gefahren und ich habe mir dann irgendwie so gedacht und ich habe sie aber immer wieder eingeholt. Also sie war letztendlich nicht schneller als ich. Mhm. Wir haben uns dann, ich glaube, 4-mal wieder an Ampeln getroffen, weil wir lustigerweise immer dieselbe Richtung gehabt haben und sie war nicht schneller. Und da muss ich immer an diese Kampagne denken, die du damals erzählt hast von dieser, von diesem Award, oder mit diesen, was waren es, 13 Sekunden oder,
das oder 13 war, Minuten? Nein, es war irgendwas mit Minuten, aber das war quasi, sie haben so getan, oder? Es tat ein Film statt 8 Uhr, dann um 8.13 Uhr hat er angefangen und das sind quasi die 13 Minuten, die du, wenn du dir zu spät kommen würdest, da hat es viel weniger Verkehrstote geben.
Ja, genau. Und dann deshalb ich irgendwie auch so denken müssen, wieder dieses, man denkt dann, ja, da fahre ich jetzt schnell lieber rot, aber man riskiert am Ende des Tages trotzdem, dass man vielleicht aus einem unachtsamen Winkel ein Auto übersieht oder wie auch immer und riskiert halt einfach, es hört sich dramatisch an, sein eigenes Leben.
Es sind die Zufälle dann, wie jemand anderer, obwohl er grün hat, eben vielleicht zu schnell fährt.
Ja.
Und wenn jemand zu schnell fährt, dann erwartet man den nicht so schnell da, wo ich gerade über Rot drüber gehe vielleicht.
Oder eben, die Situation, es gibt ja Autos, die dann noch bei Orange, also voll spät noch irgendwie in die Kreuzung einfahren oder so.
Ja.
Ich habe mir dann nur gedacht, so, es lohnt sich halt am Ende des Tages nicht, weil sie war nicht schneller. Es war eigentlich ein unnötiges Risiko.
Und Radlfahren ist eh so gemütlich, das ist so entschleunigend, finde ich.
Bin die in der Stadt überhaupt nicht da.
Ich lieb's. Weil man muss nicht in dem Autoverkehr nicht Spur wechseln, nicht einfach gemütlich dahin fahren. Und man ist trotzdem schneller.
Nein, ich empfinde es nicht so. Ich finde, es gibt weirde Radlfahrer. Also so wie heute auch wieder einer, der dann irgendwie allen den Weg abgeschnitten hat. Also ich finde, man muss hochkonzentriert sein. Und dann sind auch teilweise Fuß- und Radwege kombiniert. Da muss man auch voll achtsam sein, dass man irgendwie nicht einen Fußgänger übersieht oder so, oder dass da jemand, oder beziehungsweise manchmal kreuzen ja Fußgänger dann auch den Radlweg, wo man sich auch nicht sicher ist, warten jetzt die Fußgänger, müssen die Radlfahrer abbremsen. Mhm. Also ich finde es schon, man muss konzentriert sein. Ich finde jetzt nicht so, dass ich da mega entspannt bin und meine Gedanken baumeln lassen kann. So, ich bin da schon eher konzentriert.
Okay.
Ja. Aber ich fahre ja nicht so stressig Auto wie du, vielleicht liegt es ja daran.
Vielleicht.
Vielleicht. Und ich habe diese Woche ganz spontan doch nur ein Fettnäpfchen der Woche mitgebracht.
Hast du nicht vorher schon eins erzählt?
Na, das war eine Beobachtung.
Ach so.
Aber mein Fettnäpfchen war, ich war gestern in der Früh beim Friseur und ich habe den Termin um 8 Uhr gehabt und Dienstag in der Früh gehe ich aber um 6:30 ja immer nur in mein Krafttraining vorher. Und jetzt bin ich das erste Mal eben im Radl dahin gefahren. Ich weiß, das hört sich so lächerlich an, aber das hat mich so gestresst, weil das so eine Strecke ist, da ist nicht unbedingt der Radweg. Ich muss quer durch die Stadt fahren, dann eben auch über den Südring einmal so drüber kreuzen. Und ich bin einfach nicht so versiert mit dem Radl in der Stadt, dass ich da jetzt genau weiß, wie fahre ich da am gescheitsten, was ist der beste Weg. Also das kostet mich voll viel Energie auch. So, also es war wie eine neue Erfahrung gestern, das so zu machen. Dass,
weil
also
du den
ich war
Weg
voll aufgeregt.
Nicht gefahren bist.
Genau, ja, eben, das klingt voll lächerlich. Ich habe gestern so gedacht, eigentlich voll weird, aber ich war total aufgeregt und voll stolz auf mich, dass ich das am Ende des Tages auch so gemacht habe. Passt, war im Training. Dann war das Training voll anstrengend gestern, kurz geduscht und dann war eh schon von der Zeit her knapp, mich nur schnell umgezogen und dann bin ich mit dem Radl zum Friseur hingefahren. Das war jetzt aber nicht so weit, das war eh eigentlich im selben Stadtteil, aber ich habe voll nachgeschwitzt. So, jetzt habe ich einen Pulli, eine Jacke angehabt und du kommst in diesen Friseurladen. Da ist generell immer schon mal, finde ich, 5 bis 10 Grad heißer als wie sonst wo, weil keine Ahnung warum.
Dass dir mal irgendwo zu warm ist.
Ja, und bin da eben aufgekommen und dann die Friseurin kenne ich auch schon voll lange und dann sagt sie, hallo Sarah, du kannst hier neben die Rebecca sitzen. Habe ich das erste Mal schon akustisch nicht verstanden, weil ich auch so durch den Wind war. Die ganze Aufregung, voll geschwitzt, voll im gehetzt. Ich so, wer? Und sie so, die Rebecca, kannst du neben die Rebecca sitzen? Und ich so, hä? Und die so, ratter, 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 welche Rebecca? Schau in die Richtung, sie aber nur eine Frau mit langen Haaren. Ich so, was meinen Sie? Ich glaube, ich bin wirklich wie so ein Bus reingeschaut. So, ja, da, neben die Rebecca. Und nachher ist er, okay. Und dann habe ich gecheckt, da sitzt die Rebecca Ruhe jetzt. Die kenne ich ja auch voll gut eigentlich. Und dann so, hallo Rebecca. Sie begrüßt. Und dann sage ich so, und geht's dir gut? Und ich weiß nicht, manchmal habe ich es dann akustisch einfach, als ich mir mein Hirn ausgesetzt hätte. Und dann sage ich so zu ihr, oder sie antwortet dann so, und dir? Und ich habe das akustisch dreimal nicht verstanden. Und ich habe dreimal gesagt, bitte, wie?
Hä, bist du taub?
Es war so ein schräger Auftritt von mir, bis ich dann mal auf diesem, na ich so, ach so, ja, ich bin jetzt gerade vom Training mit dem Radl, ich war wie so ein Wasserfall, wo ich mir danach gedacht habe, wo ist denn die Energie auf einmal her, Kevin, als ich, wenn ich das alles einmal so abladen habe müssen, musste erstmal mein Bulli, meine Jacke ausziehen, weil ich so nachgeschwitzt habe, habe das dann mal in die Garderobe umgestellt und dann habe ich mich auf meinen Friseurstuhl neben der Rebecca fallen lassen und dann war ich kurz so, musste ich das mal verdauen und bin dann ein bisschen ruhiger geworden, habe ich gedacht, was war das für einen Auftritt gerade. Da habe ich noch kurz überlegt, soll ich jetzt zu ihr nochmal sagen, sorry, dass ich gerade so weird war. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass wir das jetzt einfach so im Rahmen stehen lassen
reden
und nicht weiter kommentieren.
Reden zwar Frauen beim Friseur, die nebeneinander sitzen.
Ja, aber es ist ja auch so, wir wollten dann so miteinander reden. Mein Friseur hat dann eh irgendwann gesagt, soll ich euch die Stühle näher zusammenstellen? Und wir waren dann so, na, es ist schon okay. Ich glaube, du brauchst uns jetzt nicht zusammenschieben. Aber ja, wir haben dann miteinander ein bisschen geplaudert und gequatscht. Aber natürlich ist jeder auch mit sich beschäftigt und du kannst ja deinen Kopf nicht entsprechend die ganze Zeit drehen, weil es wird ja an dir gearbeitet. Naja, es war auf jeden Fall ein bisschen peinlich und danach haben wir wieder gedacht, wie komisch.
Wieso hast du dreimal nicht verstanden, wenn wer fragt, ob es da gut geht?
Als wie wenn ich so eine Lücke im Hirn gehabt hätte. Ich habe es nicht verstanden akustisch und habe dann dreimal nachfragen müssen und ich glaube, sie war dann auch schon so, was ist mit der halt los? Naja, ich habe mich da gefangen auf jeden Fall.
Muss man dabei gewesen sein.
Vielleicht muss man dabei gewesen sein, aber es war auf jeden Fall ein sehr weirder Moment. Und normal tendiere ich dazu, dass ich mich dann für mich selber entschuldige, aber das habe ich gestern nicht gemacht.
Okay.
Ah gut, oder?
Super.
Ja. Okay, genug der Beobachtungen und Fettnäpfchen.
Ich habe nur zwei Bezugnahmen, kurz. Zu dem Motorradfahrer Winker hat ja auch nicht geschrieben. Sie versteht es, sie tut seit kurzem Motorrad fahren und sie wollte gerade den Unterschied Motorrad und Rennradler sagen. Die Motorradfahrer sind einfach eine Hardcore-Community. Jeder Motorradfahrer und Fahrerin mag alle anderen Motorradfahrerinnen. Die helfen irgendwie alle zusammen.
Gibt es da nicht auch diese Gangs?
Ja, es gibt auch Gangs. Du meinst jetzt die Hells Angels?
Ja, die, genau. Die
glaube ich, mögen nicht alle anderen.
Also das wollte ich gerade fragen.
Aber ja, so generell einfach so die Tourenfahrer und egal auch, wenn es verschiedene Modelle und so sind, die ja Straßenmaschinenfahrer und so, die finden sich alle schon mal prinzipiell
cool,
sympathisch und sind eine Community. Deshalb daten die alle.
Ah ja.
Gegenüber den Sportlern und so, bei den Rennradeln, da siehst du das wie ich, eher so, weil da jeder so in seiner Zone ist und will einfach eher fahren. Da ist es auch okay, wenn man nicht so deutet und immer Hallo sagt.
Ich glaube, das sehen Rennradlfahrerinnen auch anders. Also falls da welche dabei sind, die zuhören und ich habe dann vor kurzem echt ein Video gesehen, wo es geheißen hat, als Rennradlfahrerin
weiß,
hat man zu
kommen
grüßen. Genau.
Deshalb sind wir drauf gekommen, aber
da ist nichts
bin
kommen
ich nicht der Meinung. Ich glaube sie auch nicht. Und der Benjamin Karl hat uns blockiert, oder?
Mit ja.
Nur droppt.
Aber wir wurden ja sowohl bei Kaffeepuls namentlich auf ihn angesprochen, also dass wir dazu Stellung bezogen hatten und die Claudia Stöckel hat es ja auch, ich glaube es wurde dann sogar ausgestrahlt, ich bin mir manchmal nicht sicher, weil sie jetzt so viel gefragt, aber ich glaube, dass es auch immer ausgestrahlt wurde, dass wir dazu Bezug genommen haben und es war davor, also wir haben sind jetzt vor kurzem zufällig drauf gekommen, dass wirklich, also er uns auf allen, also ja, sowohl der Podcast-Account, alle Accounts von uns sind blockiert.
Spannend, ja.
Ja.
Hm. Okay.
Obwohl er dir noch so nicht geantwortet hat.
Hat er, ja.
Ja. Schade. Wie hätten wir es gern ab und zu mal wieder angeschaut.
Trotzdem viel Glück weiterhin.
Okay.
An alle.
Aber jetzt.
Ja, jetzt zur Claudia Stöckl. Die ist ja wirklich einfach spontan zu uns gekommen. Also es war schon lange her ausgemacht, seit dem Podcast Award. Mhm. Aber eigentlich eine Woche später. Und dann haben wir echt am Mittwoch erfahren, dass sie am Donnerstag kommt.
Mhm.
Das war schon ein bisschen
ja, es hat dann ja
so ein Überfall, ein kleiner, oder?
Gut gepasst, glaube ich, weil ja am Sonntag ein Vatertag war und am Ende genau des Tages waren sie dann so in der Ö3-Redaktion auch, es ergibt voll das runde Bild, wenn wir quasi als Paar, die auch gleichberechtigte Beziehungen leben und eben auch so ein modernes Vaterschaftsbild sozusagen in die Öffentlichkeit tragen, dass es dann voll Sinn macht, am Vatertag das Interview zu machen. Aber eigentlich ist es jetzt spontan letztendlich so entstanden, haben wir eh schon ein bisschen erzählt. Also ja, sie hat uns wirklich Mittwoch angerufen und Donnerstag war sie dann da. Und dann hast du sie vom Bahnhof abgeholt, weil mir nur, zuerst hat sie gesagt, sie nimmt ein Taxi und dann hast du gesagt, ja, oder habe ich angeboten, der Steff könnte ja abholen.
Danke.
Was du dann ja gemacht
hast. Habe ich gern gemacht, ja. Und es war voll nett da. Und sie kommen echt allein. Also nicht, dass jetzt da die Leute meinen, oder es meinen vielleicht viele, da kommt ein kleines Team mit, mit Fotograf und Techniker. Die kommt allein, hat ihr Aufnahmegerät und ihre drei Mikros dabei in einem Trolley. Also allein das finde ich schon mal echt irgendwie cool von ihr. Das ist einfach ihr Show. Die nimmt das allein auf, die schneidet das, glaube ich, dann auch allein. Also sie haben dann schon ein Redaktionsteam und natürlich macht sie nicht alles ganz allein, aber sie ist da ihr Show und produziert das hauptsächlich selber.
Was ich schon auch so faszinierend finde an ihr, ist so dieses, in diesem Konstrukt ORF sich sowas aufzubauen, vor allen Dingen als Frau auch zur damaligen Zeit. Also
und
sie
so
macht
lange
das seit,
bestehen zu bleiben.
Seit 29 Jahren und hat das irgendwie, also man muss schon fast sagen, ihr Leben dem Ganzen dedicated, oder? Also sie hat das auch so ein bisschen erzählt, sie, also Mittwoch, glaube ich, werden dann irgendwie so die Vorgespräche geführt irgendwie auch. Donnerstag nimmt sie meistens die Interviews auf, fährt zu die Leute hin. Also bei uns ist sie jetzt ja dann auch, also das, was wir am Mittwoch gemacht haben, hat sie dann am Donnerstag gemacht. Sie ist in der Früh in Wien in den Zug gestiegen, ist zu uns gefahren, war um 12 da und ist um 7 am Abend ist sie wieder in den Zug nach Wien gestiegen. Also sie hat dann nicht einmal übernachtet und ist sofort wieder retour gefahren. Dann schneidet sie das alles ganz allein. Also wir haben mit ihr von, ich glaube dann so 14 Uhr ungefähr bis
18 Uhr, nach
18:30
Uhr
fast, also über 4 Stunden Interview geführt und das heißt, man hat ja da einfach super viel Material, was sie dann zu einer guten Stunde, also ich glaube 45 Minuten sind es nur im Radio und das Interview, was dann online zum Nachhören ist als Podcast, das ist ungefähr eine Stunde immer und das schneidet sie dann alles selber, dann schreibt sie nur Pressetexte, das macht sie auch irgendwie alles und dann ist sie ja bis, also Sonntag in der Früh ist sie dann selber im Studio und moderiert ja dann ihre eigene Sendung auch zwischendurch wieder aus dem Studio an und ja, und dann hat sie Montag, Dienstag, hat sie gesagt, hofft sie dann, dass sie frei hat.
Ja.
Manchmal muss sie Dienstag auch schon rein, wenn es wieder irgendwas zum Organisieren gibt oder ja. Aber das ist schon krass und das seit 29 Jahren, weil wir auch mit ihr kurz so dieses Thema hatten, ja, dieses Overnight Success und plötzlich denken alle, ja, du bist über Nacht bekannt worden und die Nacht dauert aber eben Jahre.
10 Jahre.
Ja, genau.
Ja, voll.
Und das war auch so ein bisschen ein Thema, dieses, dass einfach, wenn man was macht, dass man einfach dranbleibt. Das fand ich bei ihr eben auch nochmal so beeindruckend.
Ja, und im Nachhinein war es auch gar nicht viel anders gelaufen, glaube ich, wenn wir gedacht hätten, wir hätten uns jetzt voll vorbereitet,
ja,
weil am Ende sind es Fragen an uns, die wir davor eh nicht wissen.
Ja.
Und dann antworten wir so, wie wir halt sind.
Voll.
Weil alles andere ist ja eh, bringt eh nichts. Also wahrscheinlich waren wir nur nervöser gewesen oder sowas. Wenn man es dann eine Woche davor schon weiß, dann ist es oft auch nicht unbedingt besser.
Na, das stimmt, habe ich dann anders so gedacht. Aber es war schon intens. Ich habe dann meine Schwester gebeten, dass sie uns ein bisschen unterstützt, eben für Content, also mit Fotos und Videos und dass man halt zumindest den Part so ein bisschen ausgelagert hat. Die war dann auch dabei. Dann war ja so witzig, dass sie gesagt hat, ob die zwei Mädels nicht irgendwie kommen können. Dann haben wir das war auch nicht geplant. Dann haben wir die irgendwie spontan nur angerufen und da ist meine Mama nur mit die zwei Mädels kommen und die wollten ja zuerst überhaupt nicht mit ihr reden. Also wenn sie neue Menschen treffen, dann sind sie mal so schüchtern, dass sie da einfach nichts sagen wollten. Aber das haben wir dann irgendwie auch noch geschafft, dass sie so ein bisschen auftauen und so ein bisschen erzählt haben.
Dann haben sie sich ein Lied gewünscht.
Zum Vatertag.
Waka waka.
Und dann waren eigentlich über 2 Stunden rum und dann haben wir erst mit dem Interview begonnen. Und ich fand schon, ihre Fragen waren teilweise echt herausfordernd. Findest du nicht?
Ich meine, sie ist eine gute Interviewerin. Sie weiß, glaube ich, welche Fragen man stellen muss, dass jemand vielleicht einmal sogar über seine Grenze geht, was er vielleicht gar nicht sagen wollen würde. Und was sie gut gemacht hat, ist, finde ich, egal was das Thema ist, ist das jetzt irgendwie voll was Persönliches oder was Intimes, sie fragt ganz trocken weiter. Also sie tut nicht so, ah wirklich? Und dann denkst du wieder, ah fuck, was habe ich jetzt gesagt?
Ja.
Sondern einfach so, als war es nichts Besonderes.
Ja, stimmt.
Und das ist bei ihr irgendwie, glaube ich, die Kunst, sie gibt dir nie das Gefühl, als hättest du jetzt was Dramatisches oder Krasses gesagt, ah wenn es so wäre, und dann redest du weiter.
Ja.
Also sie fragt einfach ganz trocken dann noch.
Ja, und manche,
wie geht's dann weiter so?
Und manche Fragen, habe ich so das Gefühl gehabt, die seien, da hat sie schon gewusst, dass sie die Antwort sowieso nicht, das waren wie so Aufwärmfragen oder wo sie einfach so probiert, bewusst kritisch, bewusst wie sagt man denn, fast schon so ein bisschen herausfordernd zu fragen. Mhm. Weil zum Beispiel mir hat sie dann ja auch gefragt, ja, aber diese Videos, diese Reaction-Videos, die ich mache, das machst du ja bewusst, um zu polarisieren. Und da war mir hundertprozentig sicher, dass das nur eine Frage ist, um so abzuchecken, wie reagiere ich und ob sie mir aus der Reserve locken kann, um eigentlich das, was dann danach kommt, da eigentlich noch mehr Emotionen, noch mehr, vielleicht, dass jemand da irgendwie dann sagt, was er wirklich ganz ehrlich drüber denkt, weißt du, so, um noch tiefer zu kommen.
Ja, klar. Also die Kunst der Interviewführung hat sie für sich schon perfektioniert, weil sie hat da ganz verschiedene Leute sitzen, Weltstars, österreichweite Bekanntheiten, Mann, Frau aus allen Bereichen. Und die kann das schon, die weiß, wie man Fragen stellt und wie man auch eine interessante Antwort rauskriegt.
Und was ich auch so interessant gefunden habe, man hat bei ihr immer so ein bisschen die Schattierungen ihrer Persönlichkeit gemerkt. Also wo sie kommen ist, war auch noch irgendwie, war sie so ein bisschen kühler und auch dann in einer gewissen Form distanziert, weil ich habe mir dann auch gedacht, das ist eigentlich krass, die fährt jede Woche zu Leid heim und tritt ja irgendwie auch so in den privatesten Raum der Menschen. Und ich glaube, dass du die da selber auch teilweise ein bisschen schützen musst davor, was du da alles aufnimmst, wie du es auf. Also das muss ja auch voll anstrengend sein.
Voll. Also ich glaube, eine gewisse Grunddistanz muss sie sich bewahren.
So. Und das hat man auch gemerkt.
Sie hat ja jede Woche neue beste Freund, so blöd gesagt, das geht ja nicht.
Genau, aber deshalb finde ich, hat man auch so gemerkt, dass sie dann, und dann ist sie immer wieder mal ein bisschen mehr aufgetaut. Da habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt erreiche ich sie als Mensch irgendwie auch nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und dann aber ist sie wieder zwischendurch immer wieder so in diesen, ja, wie in ihren Kokotzug, wo dann wieder so ein bisschen diese kühle Art, die sie gehabt hat. Aber am Ende des Tages war es voll fein. Wir haben uns beide voll wohl gefühlt und es war voll sympathisch, so, oder?
Eben. Ja. Warum ich gleich gewusst habe, dass, glaube ich, viben wert und passen wert ist, wo ich sie abgeholt habe. Du hast ja zum Beispiel davor so Angst gehabt, die Wohnung muss voll sauber sein, das Auto kannst du auch noch aussaugen und ausputzen. Haben wir halt alles nicht geschafft in dem Fall, oder weil wir es am Tag davor erst erfragt haben. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige und das Okay. Weil sie steigt ins Auto ein bei mir und sagt, was du, sauberes Auto, mein Auto schaut ja viel wilder aus, sagt sie. Und dann warst
du eigentlich. Du hast dich aber entschuldigt, dass das Auto so ausschaut, oder?
Ich habe gar nichts gesagt.
Zu mir hast du es anders erzählt.
Nein, sie hat gesagt, das ist aber sauber. Dann sage ich, ich muss mal hinten auf die Kindersitze schauen. Und genau das ist, man wartet oft so Persönlichkeiten wie sie oder andere Promis oder Schauspieler, die man mal vielleicht so trifft, dass die irgendwie ganz anderes Leben haben oder so. Die kochen alle mit dem gleichen Wasser, sind privat meistens die gleichen Leute wie du und ich. Und auch zum Schluss, so, wo man dann schaut, gesagt haben, ich habe ja noch, weil wir so viel Frühstück gehabt haben, habe ich ja noch ein Schinkenbrot mitgegeben und zwei Schokoriegel und ein Obst.
Ja echt noch eine Jause,
ich bin
nur
so ein Jausenpaket für den Zug gemacht. Und ja klar, sie ist auch ein Mensch, der vor daheim und hat beim Haben von Hunger, oder?
Ja.
Warum soll sie sich was kaufen, wenn sie jetzt da, ist ja auch schon, wir haben voll viel Frühstück da immer gehabt.
Ja.
Ist ja gut, wir haben das auch dann in der Filmbase noch weiter gegessen und so, also, oder? Ist ja
was, in der Filmbase weiter
im Sinne der Nachhaltigkeit, ja, wir haben jetzt halt nur Broteln auf den nächsten Tag und so gemacht. Oder? Also das ist ja auch gut.
Ja.
Und das finde ich cool, dass einfach jede, egal in welcher Position, ist ja eigentlich so wie jeder andere.
Ein Mensch am Ende des Tages. Ja, voll.
Ja, na. Das darf man oft nicht vergessen.
Trotzdem ist man aufgeregt und will man sich natürlich im besten Licht irgendwie zeigen. Und es ist ja für uns auch so, wer hat da vor kurzem mal gefragt, macht euch das dann nichts aus, wenn jemand zu euch heimkommt? Und es gibt eben also Menschen, die sagen, hey, mein Daheim ist das Persönlichste, da bin nur ich mit meiner Familie und das ist ja auch voll okay. Also das voll. Wir sind da ja sie eher sagt, voll offen.
Sie hat gesagt, das ist nicht das Gleiche, wenn sie jemand da nur in einem Hotel oder so treffen will. Ist nie so cool, wie wenn man echt bei jemandem daheim ist, hat sie gesagt. Verstehe, ja.
Ich habe nur so die Frage von einer Hörerin gekriegt. Also generell würde ich nur sagen, danke für alle, die uns irgendwie Nachrichten geschrieben haben und Feedback gegeben haben und sich es auch nochmal angehört haben. Ich war wirklich ein bisschen überwältigt irgendwie von den vielen positiven Stimmen, die da so nachträglich noch kommen sind. Und
danke auch nochmal an alle, die damals gewotet haben, weil sonst wären wir da auch nicht gesitzt.
Absolut. Ich habe ganz schön oft da absolut
gesagt. Das war eine Beobachtung, hätte ich noch von mir an dir.
Stimmt.
Du hast nach jeder Frage von ihr immer zuerst mal gesagt, absolut.
Ich finde, dass ich voll gestottert habe. Also ich war dann, gerade in diesem Zusammenschnitt war ich eigentlich nicht so zufrieden mit meinem mit meinem Gespräche, wie sagt man
das? Ich finde aber, du hast besser gesprochen wie ich.
Finde ich nicht. Ich finde, wir sind,
ja,
und das
halt
hat
anders,
mich im Nachhinein,
ja.
Ich habe es ja wirklich um 9 direkt eingeschaltet und habe es im Radio dann auch sofort so live sozusagen angehört. Und ich finde, es war voll auf Augenhöhe. Das Feedback habe ich eben auch gekriegt von einer Hörerin, die gesagt hat, sie fand es auch so toll. Na, gar nicht wahr, eine Freundin von mir hat mir das nur geschickt. Und ich fand es eben auch, dass wir beide, wir konnten uns jeder so sagen, wie wir sein, was uns wichtig ist. Und ich finde, sie hat es wirklich geschafft, also in meinem Gefühl oder aus meiner Perspektive, dass Connor jetzt irgendwie sehr viel mehr geredet hat. Oder ich finde, sie hat uns beide irgendwie gut dargestellt und jeder aber auch so, wie er ist und mit seinen Punkten irgendwo. Und das, finde ich, war auch die Kunst, jetzt gerade bei zwei Personen, dass nicht einer dann irgendwie untergeht oder es mehr um den anderen geht. Also ich finde, es war total ausgeglichen und jeder hat irgendwie auch so die Sachen, die irgendwie wichtig waren, sagen können und das sagen können. Und das fand ich, das hat sie extrem gut gemacht. Also ich war wirklich sehr, sehr beseelt und sehr happy über die Art und Weise, was sie dann aus diesem 4-Stunden-Material rausgeschnitten hat und dann auch veröffentlicht hat von dem.
Ja, stimmt. Weil man hat ja dann keinen Einfluss mehr.
Ich finde auch,
dass
genau.
Man ganz authentisch dargestellt war.
Ja, voll. Also ja. Ich war sehr happy mit dem und habe mich auch sehr wohl gefühlt dann im Nachhinein. Also ich habe nicht so gedacht, mal schade. Also das Einzige, was schade war, ist das mit der Podcast-Tour. Das hätten wir ja eigentlich ganz gern angekündigt, dass wir eben im Herbst auf Live-Tournee.
Ja, also, ja, nennst
ja,
so.
Du, also warum, na, also aber dass wir auf Tour gehen mit dem Podcast, das ist dann nicht mehr vorgekommen.
Ich glaube, da ist irgendwie, weiß nicht, wie die Policy, so ist ja da über unsere Serie schon ein bisschen geredet, da habe ich kurz geredet, das war drin.
Da hast du aber nachträglich ja gesagt, was ich gefragt habe, wollt ihr noch irgendwas? Ja. Hast du dir extra noch gefragt, gibt es noch irgendwas, was ihr noch nicht erzählt habt, wo ihr sagt, das würdet ihr aber gern von euch erzählen.
Hätte man da noch einmal das sagen müssen.
Ja, aber da haben wir haben es ja mit der Tour schon erwähnt gehabt. Also für mich war dann schon so klar, dass es irgendwie drin sein soll, aber vielleicht hätten wir es da auch nochmal sagen
sollen.
Ja.
Ich glaube auch, dass das gar nicht bewusst war, sondern vielleicht eher halt so passiert ist. Aber
was mich ein bisschen überrascht hat, es ist dann im Radio, obwohl das im Interview relativ kurz oder halt es war eine Frage, und das ist dann aber sehr häufig so, das ist zumindest so zusammengeschnitten worden, dieses, mir war ja wichtig, dass Mutterschaft irgendwie, dass ich das so in einer realistischen Art und Weise irgendwie darstelle und dass ich ja sage, hey, das ist schon hart und nicht so dieses romantisierte Bild, was uns da oft so verkauft wird. Und dann ist ja das schon so ausgekommen, dass ich irgendwie auch so gesagt habe, heute könnte ich mir vielleicht einen anderen Lebensentwurf vorstellen. Und daraufhin habe ich ja wirklich die Kommentare auf Facebook unter Ö3 waren ja dann schon ein bisschen heftig zum Teil. Ich habe es dann ja eh noch sogar kommentiert dort auch. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, oh krass, das hat mich kurz gestresst, so dieses, weil
ja, aber wer es nicht versteht, finde ich,
ja,
kann auch schreiben, was er will. Weil
ja, aber das hätte man mir auch falsch auslegen können, finde ich so. Weil ich bin keine Person, die irgendwie die Mutterschaft bereut. Ich rede ja auch nicht über Regretting Motherhood oder so, aber ich finde schon so, ich habe für mich immer gedacht, dass das meine totale Erfüllung ist und ich wollte es unbedingt und heute mit dem Wissen würde ich vielleicht anders entscheiden, aber deswegen
ja, vielleicht
bereue
ja trotzdem
ich trotzdem
gleich
mit Mama worden zu sein.
Genau.
Und es gibt ja aber auch, also ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber es gibt ja auch Frauen, die einfach sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nie Mutter geworden. Das habe ich ja irgendwie nicht so gesagt, sondern ich habe ja eher gesagt, ich verstehe alle Frauen, die sich heute auch gegen das Lebensmodell entscheiden und so. Und das war dann, da habe ich kurz ein bisschen so, okay, krass, ja, das ist schon. Und es waren dann so ein paar Sachen hintereinander geschnitten, wo ich eben auch noch so gesagt habe, ich weiß jetzt, ich kann es gar nicht mehr so genau wiedergeben.
Es wäre schnell mal was
aber
aus dem Kontext auch geholt, aber ich finde, es ist alles okay gewesen. Und
na, finde ich auch.
Wenn man zuhört, hat man es verstanden.
Ja.
Und wer es dann falsch auslegt, ist ja nicht so tragisch.
Ja, weltfremd, sage ich da nur. War ein Kommentar auf Facebook.
Kommentar, dass wir zwei weltfremd sind.
Ein treuer Ö3-Hörer hat leider abdrehen müssen, weil so weltfremd wie die zwei sich präsentieren.
Genau.
Schade, dass er abdrehen
hat. Weil jetzt, während wir da sitzen, ist ja unsere Nanny daheim und putzt das ganze Haus und holt dann die Kinder vom Kindergarten. Gell, Sarah? Mhm. Ja, ich habe nur eine coole Beobachtung, aber es war also cool professionell, dass sie hat ja ab und zu dann so ein neues Intro gemacht, weil es sind ja immer Pausen dann im Radio und da gibt's bei mir sitzen gerade Sarah und Steff vom Podcast.
Wir frühstücken heute in Innsbruck.
Währenddessen hat sie immer mit einem Löffel geklappert, so absichtlich. Das ist voll gut. Das ist einfach so, weißt du, bei so moderneren Produktionen
ist Werbung total oder so. Steril, ja.
Da hat man das ja erst steril aufnehmen, im Nachhinein so. Die Atmo-Sounds wieder eine da oder so, ja. Im Geklapper künstlich eine. Man sieht einfach, wer Zigarette hat. Ein bisschen mit dem Messer, mal da was hergenommen, eine Schüssel. Einfach so, um den Vibe umzukriegen, dass wir echt frühstücken. Und das stimmt ja. Aber weil man so viel redet, isst man ja die halbe Zeit nichts. Sonst hätten wir ja den Mund voll. Also sie hat es trotzdem geil geschafft, durch ganz einfache Mittel
das Gefühl
zu vermitteln, dass dort wir die ganze Zeit frühstücken.
Wir haben ja, sie hat voll viel Kaffee getrunken.
Sie hat nur getrunken und fast nichts gegessen.
Und wir haben eigentlich immer diese Becher, also diese Motel Amio Becher, die ja voll schön ausschauen, die immer voll gut zum Geschirr gepasst und es war ja irgendwie so einheitlich gedeckt von mir. Und irgendwann hat sie dann, bevor wir mit dem Interview gestartet sind, haben wir eben so, nur so gefragt, ja, möchtest du noch was? Sieht er zum Beispiel bei dir, weil wir hätten frisch gekochte Eier gemacht gehabt und dann wollte ich die schon viel früher machen, wo die Kinder noch da waren. Und sie sagt, na, die Eier später, weil die werden dann kalt. Also sie wollte ihr Ei dann wirklich zum Start vom Frühstück, vom Interview, wollte sie dann auch wirklich essen. Das war auch total witzig. Ja. Und dann hat sie mich noch gefragt, ob man nicht irgendwie eine Tasse mit Untertasse haben, weil das eben auch so schön klappert.
Ja.
Und dann stellt sie die Tasse eben auch immer wieder so hin und hat eben dann mit dem Messer und es waren halt zwei, dreimal nur so Sounds, wo ich mir am Anfang habe ich mir oft gedacht, so, ja, was tut sie denn jetzt?
Ja,
so,
und bis ich dann gecheckt habe. Genau das voll, im Radio,
das macht
dann
für Sinn.
Weil die Leute sitzen daheim wahrscheinlich um 9 Uhr beim Frühstück am Sonntag. Und wenn sie dann im Radio auch das geklappert hören, dann hast du gleich das heimelige Gefühl.
Das ist voll ein psychologisches Prinzip.
Als waren es bei denen daheim. Ja, genau. Voll, das ist einfach Sounddesign. Ja. Praktisch mit Atmosound gleich gemacht.
Das ist voll interessant.
Das ist echt gut.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall super spannende Erfahrung. Voll. Aber der Tag, der hat uns gekillt, weil wir haben dann zur Claudia Stöckl eben gesagt, ich glaube, wenn wir nicht diesen Zeitdruck gehabt haben, weil wir haben zu ihr gleich schon gesagt, wir sind an diesem Donnerstag am Abend eben aber der Fuck-Up-Night. Und das haben wir schon mal verschoben, was uns halt dies eh gesagt, kann man das irgendwie sonst beim nächsten Mal dabei sein. Aber wir hatten das im März schon mal verschoben und waren dann jetzt im Juni fix dabei. Und wir haben dann gesagt, wir müssen eigentlich um 17:30 los. Wir wollten da eigentlich um 18 Uhr sein. Dann habe ich in der Früh die Organisatorin noch angerufen und gesagt, um 19 Uhr geht's los. Wir versuchen um 19:45 da zu sein, weil da hat es zuerst auch noch geheißen, irgendwie der Zug hat 90 Minuten Verspätung oder so. Jetzt wäre das auch noch gewesen. Also meine Nerven lagen davor schon mal blank. Und dann haben wir eben um 18:30 haben wir dann gesagt, so, jetzt sind wir dann auch fertig. Das hat sie aber auch voll gut im Blick gehabt. Sie hat dann genau gewusst, wie lange sie noch braucht.
Sie hätte ja auch nur einen Zug da dauern müssen, weil sie ja auch nur 4,5 Stunden.
Aber ich glaube, sonst hätte sie sich vielleicht ein Hotel genommen, wenn sich das nicht mehr ausgegangen war. Also hätten wir jetzt den Zeitdruck nicht gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, wären wir noch länger gesessen. Und dann mussten wir eben zur Fuck-Up-Night und dann haben wir sie nur mit zum Bahnhof genommen.
Ja,
und dann ist ja auch noch das passiert, wir haben sie rauslassen. Waren schon voll unter Zeitdruck und dann sind wir nicht mehr aus der Tiefgarage rausgekommen.
Genau, mein Ticket ist einzogen worden und dann wollte ich zahlen und dann hat sich das Bezahlsystem aufgehängt und dann wieder auf den Notruf gedrückt. Dann hat da mal wer abgekommen nach einer Minute und dann hat sie gesagt, ja, ruf bitte in 2 Minuten, soll ich nochmal draufdrucken? Und dann habe ich wieder draufgedruckt und dann bei der Ausfahrt, oder? Dann hat sie gesagt, ich darf ausnahmsweise rausfahren, weil es leider um 1,80 Euro gegangen ist. Und dann bin ich zur Ausfahrt und dann hat er wieder ewig lang geleitet, weil wieder wer neuer da war. Keine Ahnung, wo man da immer gelandet ist. Also da haben wir, glaube ich, über 10 Minuten, Viertelstunde fast verschissen. Und dann wollte ich aber noch sagen, bei der Fuck-Up-Night, das war eigentlich cool. Wir haben uns fast null vorbereitet, sagen wir uns ehrlich. Wir haben uns über unsere 2 gescheiterten Labels geredet, Zwillingskinder und Nordkette Jewelry, Jewellerie. Und ich finde, wir zwar waren voll das lustige Comedy-Duo. Die Leute haben da waren über 100 Leute, glaube ich. Die haben die ganze Zeit.
Das waren keine 100 Leute,
doch,
oder?
Doch, was man die Reihen zählt.
Echt?
Fix.
Waren da so viele Menschen?
Ja. Okay. Und die ganze Zeit gelacht.
Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist bei der Fuck-Up-Night.
Ich glaube schon.
Nein, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass mir dieses Jahr bei Podcast am Berg schon so ein bisschen aufgefallen. Wenn man den Mut hat, sich auf die Situation einzulassen, dann kann man intuitiv, also es gibt natürlich Dinge, die muss man vorbereiten, nicht falsch verstehen.
Klar.
Aber bei so Dingen, wo man eigentlich ja eh Geschichten von sich selber erzählt oder natürlich bei Podcast am Berg haben wir auch ein Gerüst, ein Konstrukt gehabt, haben uns davor Gedanken gemacht, aber ich tendiere dann auch dazu, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da Wort für Wort wissen oder wann schießt man sich so die Bälle zu. Und da war es auch schon so, wir haben uns dann eigentlich an dem Tag voll drauf eingelassen und einfach auch Spaß gehabt und miteinander sind voll in so einen Flow gekommen. Und so war es bei der Fuck Up Night jetzt auch, dass einfach, es war so viel los. Wir waren so unter Zeitdruck, dass einfach auch nicht mehr Zeit und Energie da war, das jetzt großartig vorzubereiten. Oder ich bin es am Vormittag einmal so durchgegangen, die Punkte, die mir wichtig waren, aber wir haben es zum Beispiel nie miteinander einmal durchreden können. Und normalerweise brauche ich das, dass ich mir denke, so, einmal müssen wir es vorbereiten, weil sonst fühle ich mich nicht vorbereitet. Jetzt habe ich auch das Gefühl gehabt, ich bin unvorbereitet hingegangen, aber am Ende des Tages, wir erzählen ja was
wir. Ja, wir wissen ja alles. Wissen. Genau, um das geht's ja.
Und dann, wenn man sich, und das war aber beim, kannst du dich erinnern, wir haben ja diesen Schauspielkurs mal gemacht und da ist genau um das gegangen, dass man, du bereitest dich vor, also natürlich musst du deinen Text lernen, das ist schon logisch jetzt auch, wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und ein Stück spielst. Aber sich dann auf die Situation drauf einzulassen, diesen Moment der Leere auszuhalten und dann zu wissen, das kommt dann. Und so war das jetzt auch wieder, dass wir dann in so einen Flow kommen und miteinander dann eigentlich. Mhm. Und das ist dann viel besser, als wie wenn man was versucht einzustudieren. Und ich finde, die Erfahrung ist, also für mich war das jetzt die letzten, letzte Woche voll wertvoll und eben auch bei Podcast am Berg, wo es auch so war.
Ich wollte auch einfach nur mal sagen, es hat Spaß gemacht mit dir.
Mit dir hat es auch Spaß gemacht. Wir haben ja die Frage gekriegt dann bei der Fuck Up Night, ob es, ich weiß gar nicht, die Claudia Stöckel hat das nicht gefragt, gell? Aber ob es herausfordernd ist, miteinander zu arbeiten.
Na, gar nicht.
Ja, ist es. Und wir sind dann aber voll gut in so, wie sagt man, in High-Tension-Phasen können wir, glaube ich, volle performen. Aber wenn das abfällt, dann kracht es erstmal richtig. Ja. So wie gestern.
Ja.
Und das ist dann auch wieder
da wollt ihr nicht
herausfordernd.
Dabei sein.
Spaß. Ja. Aber ist vielleicht ja irgendwo normal, oder? Das heißt normal, aber ich glaube, wichtig, dass man da hinschauen und dass sich dann halt Sachen aufstauen, die muss man dann halt verarbeiten, gell? Ja,
gell. Ich habe nur eine Frage. Bitte. Zum Abschluss, wenn wir selten zum Schluss nur Fragen haben. Was hast du früher am Klo gemacht, wo es noch keine Handys gegeben hat?
Aufs Klo gegangen.
Hast du da manchmal mal so die Dusch-Ingredients durchgelesen? Ich habe Gameboy gespielt. Hast du da was gelesen? Hast du ein Rätsel gemacht? Hast du eine Zeitung gelesen? Eine Zeitschrift?
Also bei uns daheim hat es am Klo nichts gegeben. Also es gibt ja so zum Beispiel bei unserer Nachbarin, das war immer wie eine Tante für uns, da waren am Klo Zeitschriften oder so. Die haben zum Beispiel auch so italienisches Vokabular aufgehängt gehabt. Da habe ich Vokabeln gelernt, italienische, wenn ich da mal gesitzt bin. Und bei uns daheim war aber nichts. Und dann bin ich einfach aufs Klo gegangen und wieder aussehen.
Die Tür angeschaut.
Ja, halt, aber ich glaube aber wirklich so Gameboy oder, aber nein. Ich habe dann, also für mich ist Klo gehen prinzipiell sowas, ich gehe da hin, ich gehe Klo und ich gehe wieder runter.
Achso. Und für mich ist das Me-Time.
Ja, ist ungesund. Erstens macht man das Handy voller Bakterien und zweitens bekommt man Hämorrhoiden, wenn man zu lange am Klo sitzt.
Ja. Spannend, ja.
Genau.
Okay, cool.
Aber spannend. Gut.
Gut, vielen Dank.
Es war eine sehr, wie sagt man denn?
Erfolgreiche Woche.
Eine erfolgreiche Woche, spannende, aber eine Lava-Folge. Aber wir haben uns gedacht, wir erzählen euch einfach mal so voll behind the scenes, wie es passiert ist. Puls 4 war auch mega cool, über das haben wir jetzt eigentlich gar nicht geredet. Das war auch sehr spannende Erfahrung. Und was, da wollte ich nur ganz kurz erzählen, was man da ja auch denkt, so, ah ja, es wird eh vor aufgezeichnet, aber man hätte es auch nicht nur mal machen können, gell?
Also nein, wenn man sich da verredet. Es war eigentlich wie live, muss man sagen.
Ja.
Und wir haben Fragen gestellt gekriegt, auch wieder, was man erst einmal verstehen muss.
Ja,
eine Frage war, welches Klischee erfüllt ihr zwei nicht? Also das müsst ihr zuerst einmal kurz verstehen, dass man weiß, was man antwortet.
Und dann, eben wie gesagt, wir haben weder bei der Claudia Stöckel noch bei Puls 4 Fragen vorab gekriegt.
Das ist immer quasi ins Wasser geschmissen.
Ja, und dann muss man entsprechend antworten. Das stresst mich dann manchmal auch bei solchen Sachen, aber bis wir haben es
ja halbwegs funktioniert.
Ja, weil auf die Frage hätte ich im ersten Moment jetzt gar keine so gute. Deswegen versteht man, glaube ich, manchmal Politiker, die dann einfach irgendwas zuerst mal antworten.
Ja, genau, bis sie mal verstehen, was eigentlich gefragt war.
Ja, genau. Und
aber
manchmal
da ist öfter der Grund, sie wollen um einen heißen Brei reden.
Auch, aber ich glaube, manchmal ist es echt herausfordernd, dass du dann in dem Moment wirklich die Antwort so parat hast.
Ja, aber das ist bei uns oft gut, dass wir zu zweit sind. Ja. Einer hat eigentlich immer eine Antwort, oder?
Das stimmt, ja.
Bis jetzt zumindest. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass so weitergeht.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für alle eure Nachrichten und generell, Steff hat es eh schon gesagt, dass ihr uns so supportet, den Podcast supportet. Ihr könnt ihn bewerten. Wir freuen uns auf eure Bezugnahmen, auf eure Nachrichten, eure Themenvorschläge.
Und eure Kommentare über Spotify, das ist auch cool.
Ja, und... Ja.
Hören wir uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao.